Am schlimmsten war eigentlich der Moment, wo ich aus dem Flieger gestiegen bin und so dachte, oh Gott, man läuft in so eine Wand und stellt sich einfach nur vor, wie soll ich jetzt hier Höchstleistung bringen?
Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir, Aileen. 35180 und 42195. Diese Zahlen werden bei dem einen oder anderen vermutlich Herzklopfen ausgelöst haben. Ein manch anderer hat vielleicht gehofft, ich habe jetzt hier meine Handynummer verraten. Nope. 3,5 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen und ihr habt einen Langdistanz-Triathlon. Eine Meisterin des Triathlons ist Laura Philipp. Sie hat unzählige Wettkämpfe gewonnen, Langdistanz oder auch 70-3. Yay, nochmal Zahlen. Sie stand aber noch mehr auf dem Treppchen und war auch schon bei der Ironman WM auf Hawaii dabei. In diesem Podcast nimmt sie uns mit auf ihre Reise von diesem ungeduldigen Kind bis hin zu der starken Athletin, die selbstbewusst sagt, dass sie gewinnen will. Ein Gespräch übers Falschtrainieren, Kraulen lernen in letzter Sekunde und warum sie als Jugendliche lieber 60 Kilometer täglich mit dem Rad gefahren ist, als im Bus zu nehmen. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Laura Philipp. Hallo Laura, schöne Grüße nach Heidelberg, oder? Wo bist du heute?
Ja, hallo Aileen, es freut mich, bei dir im Podcast zu sein. Und genau, ich wohne unweit von Heidelberg entfernt, aber mit Heidelberg triffst du es grundsätzlich schon mal ganz gut.
Ja, das ist gut, weil ich bin in Deutschgeografie, sagen wir mal, eine Niete, sagen wir so, wie es ist. Also wenn du mir jetzt mit anderen Orten kommst, dann komme ich da nicht weit. Meine allererste Frage, wer ist dein Lieblingsdeutsch-Rapper?
Das ist jetzt eine witzige Frage. In Bezug auf meinen Wohnort, tatsächlich aus Heidelberg kommen ja einige Rapper. Also zumindest aus meiner Jugendzeit kann ich noch sagen, da war Torch ganz groß. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern den noch kennt. Nicht mal
ich.
Dann natürlich Kool Savas, der hat hier auch mal ein bisschen gelebt und ist ja auch tatsächlich heute noch aktiv. Also ich würde mal sagen, von denen, die ich so aus meiner Jugend kenne, ist Kool Savas, glaube ich, noch im Business. Den finde ich auf jeden Fall faszinierend, weil er einfach so verdammt schnell rappen kann. Anssonsten fand ich früher eigentlich aufgrund auch von den tiefsinnigen Texten Curse immer ganz gut und natürlich die absoluten Beginner. Aber mittlerweile, finde ich, hat sich der Deutschrap auf jeden Fall ziemlich verändert und viele Sachen klingen auch ziemlich gleich und ich fühle mich da irgendwie schon teilweise dann jetzt fast zu alt. Wobei ich muss sagen, ich habe tatsächlich neulich, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber Sammy Deluxe, das ist auch noch so einer, wo ich sagen würde, aus meiner Jugendzeit, der hat tatsächlich auch ein neues Album rausgebracht, was von den Texten und vom Inhalt und vom Sound echt empfehlenswert ist, also auch für Leute in meinem Alter.
In deinem Alter?
Das klingt jetzt schon wirklich, es klingt jetzt sehr alt.
So alt bist du ja gar nicht, du bist ja noch in der Blüte deines Lebens, bitte, weil du bist nur unweit älter als ich, nur 2 Jahre älter, also bist noch sehr jung, weil
Vielen
ich bin
Dank.
Noch sehr jung und also bist du auch noch sehr jung.
Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt, oder? Also
ja.
Insofern fühle ich mich auch noch jung.
Ja. Bei Curse fällt mir gerade ein, ich kenne ihn tatsächlich weniger über seine Musik. Natürlich kenne ich auch seine Musik, aber primär seinen Podcast. Kennst du den?
Nee, tatsächlich nicht.
Der hat einen sehr, sehr coolen Podcast, der Meditation Coaching in Life heißt der. Und das geht komplett so um inneren Frieden finden und seinen Buddhismus und sowas. Also kann ich wärmstens empfehlen, wenn du da mal was darüber
cool.
hören möchtest.
Ja, sehr cool. Da höre ich gerne mal rein.
Mit natürlich seiner supergeilen Stimme.
Ja, das ist
so
es auf
Hammer.
Jeden Fall.
Der hat so eine Hammerstimme, schon alleine dafür lohnt sich das dazu zu hören. So, wir wollen ja gar nicht so viel über Deutschrap reden, aber ich habe ja das ja auf deiner Webseite gelesen, dass du Deutschrap hörst, deswegen muss ich einfach mal mit dieser Frage einsteigen. Wir wollen über dich und deine Sportlichkeit reden und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und das hat ja meistens, und das weiß ich auch bei dir so ein bisschen, die Ursprünge in der Kindheit. Magst du uns da vielleicht mal mit hinnehmen? So, was hast du damals gemacht? in deiner Kindheit?
Also grundlegend muss ich vielleicht dazu sagen, dass das für meine Eltern heute ein Riesenwunder ist, dass ich jetzt Profisportlerin bin. Also in meiner Kindheit habe ich, würde ich sagen, jetzt keinen Grundstein dafür gelegt. Also meine Eltern, die sind sehr gerne in der Natur und sind auch mit uns Kindern einfach viel rausgegangen. Also ich habe alles Mögliche gemacht, auf Bäume geklettert, irgendwo im Schlamm gespielt und so weiter. Aber ich hatte nie wirklich Bezug jetzt zu irgendwie Leistungssport oder irgendwie einer bestimmten Sportart, einfach auch, weil meine Eltern jetzt nicht in irgendeinem Sport extrem aktiv waren. Sondern ich konnte als Kind eigentlich alles so ein bisschen ausprobieren. Also natürlich habe ich Fahrradfahren gelernt. Eine Sache, die ich jetzt nicht so richtig gelernt habe, war Schwimmen. Da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu. Also ich konnte mich über Wasser halten, aber nichts, was irgendwie mit Kraulschwimmen zu tun hat. Und eigentlich war es echt erst so, ich sag mal mit 13, 14, wo ich für mich herausgefunden habe, dass mir Klettern extrem viel Spaß macht. Und das war dann eigentlich so erstmal meine Sportart im jugendlichen Alter, dass ich angefangen habe, in der Halle zu klettern und dann auch irgendwann am Fels draußen und habe da viel mit dem Deutschen Alpenverein gemacht, da auch verschiedene Ausbildungen gemacht. Also war wirklich viel in den Bergen unterwegs. Dazu kam dann halt so ein bisschen Skifahren, Skitouren gehen und irgendwann auch Mountainbike fahren. So in Richtung Oberstufenalter habe ich dann so ein bisschen auch mehr Umweltbewusstsein entwickelt und habe mir eigentlich gesagt, ich möchte keinen Führerschein machen, weil ich einfach die Umwelt nicht verschmutzen wollte mit Autofahren. Und dann haben mich meine Eltern doch noch irgendwie dazu überredet, dass ich das doch machen sollte, weil jetzt würden sie mich finanziell unterstützen und ich werde es bestimmt irgendwann bereuen. Dann habe ich das gemacht und habe aber also die Jahre davor schon angefangen aufzuhören, also quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu fahren, sondern habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Ich hatte damals ein Oldschool-Aluminium Hardtail Mountainbike und mit dem bin ich dann jeden Tag 60 Kilometer hin und zurück gefahren. Also insgesamt 60, 30 eine Strecke.
Das habe ich auf deiner Webseite gelesen und ich dachte, ernsthaft? Hat sie das wirklich gemacht?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und wir halt ein bisschen, sage ich mal, auf dem Land gelebt haben und die Verbindungen echt schlecht waren, also mit Zug, Bus und so weiter. Und ich mir gedacht habe, wenn ich das mit dem Fahrrad fahre, ich glaube, ich bin schneller. Und ich musste immer so viel an irgendwelchen Bushaltestellen rumstehen und warten und habe mir echt gedacht, so, das ist jetzt gerade echt meine Freizeit, die mir hier flöten geht. Und eigentlich war so der Initialantrieb, ich schaffe das schneller und im Endeffekt eigentlich dann auch noch umweltfreundlicher. Und tatsächlich war es so, ich war ungefähr, glaube ich, eine halbe Stunde schneller als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ohne jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt eine besonders große Fitness zu haben. Also die habe ich dann eigentlich erst, ohne es zu wissen, dadurch erworben, weil du natürlich als junges Mädchen morgens auch nicht immer ganz pünktlich bist. Also ich musste dann irgendwann anfangen, auch immer richtig Gas zu geben, auf dem Weg zur Schule zumindest. Das heißt, ohne es zu wissen, habe ich mir da echt halt eine ganz tolle Ausdauerbasis gelegt, durch dieses mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und irgendwann ist halt wirklich auch die Freude daran gewachsen und ich habe dann auch irgendwann mir ein Rennrad gewünscht und bin dann auch sogar eben dann noch am Wochenende losgezogen und ja, habe einfach da so ein bisschen die Leidenschaft fürs Radfahren für mich entdeckt.
Finde ich total cool. Also mein Schulweg, also ich komme auch vom Land, unvorstellbar katastrophale Zustände bei den Öffis. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also es gab so einmal im Jahr ist man vielleicht mal mit dem Fahrrad gefahren. Ich glaube, es waren bei mir so 14, 15 Kilometer pro Strecke. aber es ist alleine, also wie hast du das gemacht? Du bist zur Schule gekommen, warst du nicht komplett durchgeschwitzt? Musstest du dich erstmal umziehen oder hast du dich so in den Unterricht gesetzt?
Also das ging eigentlich. Gerade morgens ist es ja doch dann meistens noch kühl. Aber ich hatte schon eigentlich meistens einfach was zum Umziehen dabei. Und die anderen Sachen, die konnte man dann eigentlich so während dem ganzen Schultag irgendwie trocknen lassen und dann am Ende wieder wechseln. Aber ich bin auch tatsächlich jemand, der jetzt nicht so extrem schwitzt. Das kam mir da zum Vorteil. Aber ich muss sagen, die Konsequenz dazu habe ich eigentlich auch nur entwickelt, weil ich halt meinen Eltern gesagt habe, ihr müsst mir kein neues Ticket lösen. Also es gab ja immer diese Jahrestickets. Und mit dem Entschluss war das dann eigentlich besiegelt, dass ich das dann auch machen musste. Und ich habe das auch wirklich durchgezogen bei jedem Wetter. Ich glaube, rückblickend gab es ungefähr 2 Tage, wo es wirklich nicht ging, aufgrund von Schneefall zum Beispiel. Also einmal ist mir so die Kette eingefroren, dass die sich einfach nicht mehr bewegt hat. Das war dann so ein Moment, wo ich dann eben dann mal zu Hause anrufen musste und gesagt habe, ihr müsst mich, glaube ich, zur Schule fahren. Und einmal hatte ich, glaube ich, irgendwie 3 Platten und irgendwann hatte ich dann halt auch kein Flickzeug mehr. Das war dann noch so ein weiterer Fall. Ansonsten.
Du hast dein Fahrrad auch selber geflickt?
Ja, tatsächlich. Das habe ich dann lernen müssen. Das ist tatsächlich bis heute so, dass das gerne einem die Männer, die einem um einen herum sind, abnehmen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel als Frau mit Männern Radfahren geht und ich habe einen Platten, dann ist das echt so, dass die meistens immer denken, sie müssen einem helfen. Und natürlich ist es auch nett, wenn man einem geholfen wird.
Ja, ja, klar.
Zumal natürlich ja die meisten schon irgendwie ein bisschen routinierter sind, weil sie den Sport schon länger machen. Aber also ich habe das gemerkt, dass eigentlich erst in dieser, ich bin auf mich selbst gestellt Situation, ich das tatsächlich, erst habe ich Panik bekommen beim ersten und dann habe ich mir gedacht, okay, atme einfach tief durch, du kannst es, du hast schon so oft zugeschaut und jetzt probierst du es einfach. Und dann hat es so gut funktioniert. Und das habe ich eigentlich ganz oft mit gerade technischen Defekten auf dem Rad, dass ich immer denke, ich kann das nicht. Und ich glaube, das ist bei vielen Frauen so, dass man sich da gerade bei Radsachen technisch nicht viel zutraut. Aber eigentlich können wir das. Und eigentlich ist es schade, dass wir es uns so oft abnehmen lassen. Aber da habe ich tatsächlich 3-mal geflickt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da bin ich noch mit einem Schlauch in meinen Reifen gefahren. Mhm. Und da konnte man ja dann immer so Patches da auf den Schlauch kleben.
Ja, so kenne ich das auch noch.
Genau. Und mittlerweile fahre ich aber tubeless. Das heißt, ich habe gar keinen Schlauch mehr in den Reifen drinne. Sondern da ist einfach so eine Abdichtungsmilch drinne. Und das Ganze ist einmal viel bequemer, man kann mit weniger Reifendruck fahren und man hat vor allem eigentlich keine Platten. Und wenn du einen Platten hast, dann dichtet die Milch das Ganze wieder ab. Und wenn du Glück hast, kannst du einfach weiterfahren und merkst gar nichts davon. Und tatsächlich, toi toi toi, seitdem habe ich eigentlich wirklich kaum Platten. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, aber gut, du warst ja auch damals mit anderen Fahrrädern unterwegs als heutzutage, ne?
Ja, das ist richtig. Aber gerade fürs Mountainbike, da gibt's tubeless schon länger. Und beim Rennrad ist das erst so in den letzten Jahren gekommen. Von daher, die Mountainbiker sind eigentlich fast alle so unterwegs. Und gerade für Leute, die eben mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder eben jetzt einfach auch nur ein Citybike haben, da lohnt sich das eigentlich richtig, weil da hat man eben meistens die Platten, weil man durch irgendwelche Glasscherben fährt oder eben kleine Nägel oder so. Und das dichtet die Milch eigentlich wirklich richtig gut ab.
Das muss ich mir merken, weil hier Berlin, also ich habe ständig Probleme mit den Reifen.
Also gehst mal zu dem Radhändler deines Vertrauens und sagst ihm, du möchtest auf tubeless umrüsten.
Also Laura Philipp hat mir da jetzt einen Tipp gegeben.
Wahrscheinlich wird er dir sagen, du brauchst andere Felgen, weil du brauchst Felgen, die tubeless ready sind.
Okay,
Aber wer weiß, vielleicht können deine das sogar.
Nee, ich habe so eine richtige Möhre. Ich habe so eine richtige Möhre, mit der komme ich von A nach B.
Okay, dann habe ich aber trotzdem einen Tipp, weil man kann tatsächlich sogar in den Schlauch ein bisschen tubeless Milch reinmachen. Und dann hat es auch den gleichen Effekt eigentlich, dass wenn du einen kleinen Pieks von außen bekommst, dann dichtet die das trotzdem ab. Es kann sein, dass du irgendwann den Schlauch dann halt wechseln musst, aber du kommst halt auf jeden Fall eventuell noch nach Hause. Und das ist eigentlich schon ganz cool.
Wie geil, 10 Minuten im Podcast und ich bin schon vollkommen zufrieden für heute.
Passt auch voll zum Thema Running.
Ja, aber Triathlon, wir haben ja viele Leute, die Triathlon machen. Und es ist ja schon bei vielen, die ich kennengelernt habe, und ich merke es auch mittlerweile bei mir, wenn man viel läuft und schon seit 4 Jahren läuft, dass man irgendwann so Richtung Triathlon schielt und sagt, das könnte ja nochmal eine neue Herausforderung sein. Deswegen freuen wir uns ja immer ganz doll, wenn jemand aus dem Triathlon eben dabei ist, so wie du. Deswegen die Frage, wann ging es denn los mit dir mit dem Triathlon? Also du hast geklettert, du bist jeden Tag 60 Kilometer zur Schule gefahren und zurück und irgendwann dachtest du dir so, oh ja.
Genau, also was noch fehlt, sind eigentlich Schwimmen und Laufen. Ja. Beim Laufen habe ich tatsächlich auch schon erste Erfahrungen sozusagen gesammelt während meiner Schulzeit mit unserem Familienhund. Also der sollte jeden Tag 5 Kilometer ungefähr Auslauf bekommen und es war teilweise meine Aufgabe und ich fand dieses Spazierengehen, da sind wir wieder beim Thema Ungeduld, einfach so langweilig, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt anfange zu joggen, dann ist es halt schneller rum. Und dann habe ich dieses Projekt gestartet, mit dem Hund joggen zu gehen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Der Hund war definitiv am Anfang fitter als ich. Und ich habe mich da echt schwer getan. Also ich muss wirklich sagen, Laufen war überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwann hat es aber dann so ein bisschen Klick gemacht. Also dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich hätte ich jetzt Bock, sogar noch ein bisschen weiter zu laufen. Dann habe ich diese Hunderunden auch ein bisschen ausgedehnt, immer noch hier da mal abgebogen und noch einen Schlenker mitgenommen. Und irgendwann war es tatsächlich so, dass der Hund keinen Bock mehr hatte.
So nicht schon wieder mit Laura rausgehen.
Genau, da ich weiß noch, dass ich Spaziergänger getroffen habe, die sich dann mich gefragt haben, wer hier eigentlich mit wem gerade laufen geht. Also den habe ich irgendwann so ein bisschen hinter mir herschleifen müssen. Und dann wusste ich, okay, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch mal ohne Hund zusätzlich einfach mal so für mich laufen gehe. Und also ich denke, so dieser Schweinehund-Prozess, wo ich wirklich mich so ein bisschen dazu überwinden musste, das hat ungefähr so ein halbes Jahr gedauert. Und dann,
ach doch, so lang?
Ja, doch, wirklich. Also das, da komme ich auch dann beim Schwimmen gleich noch dazu. Also das hat schon jeweils ein bisschen gedauert. Ich hatte einfach auch keinerlei Ahnung von Lauftechnik, wie man läuft, von Laufschuhen. Ich bin halt einfach losgelaufen. Und habe mir da keine großen Gedanken drum gemacht. Genau, irgendwann wurden meine Runden dann immer größer. Der Hund war nicht mehr immer dabei. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich ja immer mehr Freude daran habe, auch so ein bisschen mal schneller zu laufen oder ja einfach so ein bisschen Variation da reinzubringen. Hatte aber, wie gesagt, alles noch überhaupt nichts mit irgendwie Leistungsambition oder sonst was zu tun. Also habe auch keine Wettkämpfe gemacht oder irgendwas. Ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe, ob ich jetzt langsam schnell bin. Ja, war alles einfach nur zur puren Freude.
Also ist gar nicht getrackt, nie auf die Uhr geguckt, nicht eine Stoppuhr gehabt.
Wie irgendwann hatte ich doch eine Stoppuhr. Also das mit dem Laufen habe ich ungefähr so mit 16, 17 angefangen. Ja. Aber also wie gesagt, wirklich sehr sporadisch. Aber ich würde sagen, es war trotzdem ein Einstieg irgendwie in Laufen.
Klar, ja. Man muss ja immer irgendwo anfangen.
Genau. Und ja, nach meiner Schulzeit bin ich erstmal auf Weltreise gegangen, nach dem Abi. Mhm. Und da war ich viel in Ländern, also ich war viel in Asien auch und so. Und da war echt, also da habe ich eigentlich, ich bin ein bisschen gelaufen, aber sonst habe ich wenig mit Sport zu tun gehabt. Einfach auch, weil mir viel zu warm war. Und ich habe einfach andere Dinge gemacht, bin tauchen gegangen und habe mir da einfach die Welt angeschaut. Das war eine super Zeit, aber ja, also sportlich gesehen habe ich da, wie gesagt, nicht so viel gemacht. Und als ich dann aber zurückkam und ja mich so ein bisschen orientiert habe, wie jetzt auch meine Ausbildung und so weiter weitergehen soll, das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich dann auch das erste Mal mit Triathlon in Kontakt kam. Ich habe Freunde begleitet an einem Tag, die sich zu einem Staffel-Triathlon angemeldet hatten. Also die haben zu dritt eine Staffel gemacht, war, glaube ich, auch deren erste Erfahrung mit Triathlon. Und ich habe gedacht, ich schaue mir das mal an und feuer die ein bisschen an. Und dann war das hier in Heidelberg der Heidelberg Man. Das ist also hier so ein kleiner, lokaler, olympische Distanz.
Klingt aber toll.
Ja, richtig schönes Rennen. Also wirklich sehr empfehlenswert für jeden, der gerne mal nach Heidelberg kommen mag und das mit dem Triathlon verbinden möchte. Es ist ein sehr anspruchsvolles Rennen, weil es sehr viele Höhenmeter hat. Also es ist eine olympische Distanz, aber du hast allein auf dem Rad, glaube ich, über 800 Höhenmeter. Und beim Laufen ja kommen auch noch mal einige dazu. Aber ja, sehr, sehr cooles Rennen. Und das hat mich auch beim Zuschauen dann so begeistert, dass ich mir dachte, ich muss einfach nur schwimmen lernen und dann kann ich da vielleicht sogar selber mal mitmachen. Und damit war eigentlich für mich so ein bisschen dieser Gedanke Triathlon geboren. Ich wusste, ich habe jetzt einen Grund, mal ins Schwimmbad zu gehen, um mich da nicht nur hinzulegen und zu bräunen, sondern auch tatsächlich mal im Wasser zu bewegen. Ich sage immer, bis dahin hatte ich eigentlich mit Wasser echt nur beim Duschen Kontakt. Also natürlich war ich auch als Kind mal im Wasser, aber es war halt immer eher Planschen und nicht, hatte nichts mit Sport zu tun.
Und es ist vollkommen legitim, nur Planschen zu gehen.
Schon, oder?
Ja, also es ist so meins. Also ich bin auch eher so an der Ecke, so die Füße sind drin, ein bisschen high to tie und so.
Genau. Ja, und dann bin ich tatsächlich ins Schwimmbad gegangen mit Schwimmbrille und Badekappe und habe versucht zu kraulen, hatte keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. und habe es einfach mal ausprobiert und es war furchtbar. Also ich bin ja gerade so 25 Meter weit gekommen, dann hing ich am anderen Beckenrand und wusste nicht, wie man jetzt bitteschön so eine Strecke schwimmen soll, ohne immer anzuhalten und nach Luft zu schnappen. Lag natürlich daran, dass ich, wie gesagt, keine Ahnung von der Technik hatte. Und Schwimmen, das weiß ich jetzt eben über die Arbeit, die ich da auch rein investiert habe in den letzten Jahren, ist einfach wirklich eine so komplexe Sportart. Es ist eine so technische Sportart und es ist so, dass die Kraft, die man da reinsteckt, nicht immer auch direkt mit Vortrieb und Geschwindigkeit belohnt wird, sondern man muss wirklich so eine Beziehung zu dem Wasser aufbauen, ganz nett, zart mit dem Wasser umgehen und im richtigen Moment den Druck aufbauen und so weiter. Also Schwimmen ist wirklich undankbar. Aber ich bin froh, dass ich trotzdem meine ersten Versuche mich nicht davon abgehalten haben, es nochmal zu tun. Aber auch da würde ich echt sagen, also ein halbes Jahr habe ich gekämpft, bis ich mal über diese 25 Meter am Stück rauskam. Und ich erinnere mich noch an den einen Tag, da habe ich mich so über mich selbst aufgeregt, weil ich zu mir selbst gesagt habe, okay, du möchtest diesen Triathlon machen, du musst da 1,5 Kilometer schwimmen. Warum hältst du immer an? Hier ist ein Bademeister, der rettet dich, wenn du ertrinkst, schwimm einfach weiter. Das war so ein Moment, den weiß ich einfach noch ganz genau, und das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Ich bin einfach mal weitergeschwommen und habe wirklich dann an dem Tag 500 Meter am Stück geschafft. Und das war für mich wirklich sowas, da ist einfach dann der Knoten im Kopf geplatzt, würde ich sagen. Und mit der Zeit wurde ich dann auch immer ruhiger, weil man kann wirklich am Anfang das so beschreiben mit, dass man da echt so ein bisschen panisch halt rumpaddelt, weil man eigentlich immer das Gefühl hat, man kriegt keine Luft und man macht einfach auch viel zu große hektische Bewegungen, die natürlich unendlich viel Sauerstoff verbrauchen. Und dann ist das so ein bisschen so ein Teufelskreislauf. Man denkt immer, die Beine saufen einem ab oder man ertrinkt gleich, dann bewegt man sich noch schneller und man verbraucht eben noch mehr Sauerstoff. Und ja, also wirklich so eine Ruhe da im Wasser zu finden, das hat lange gebraucht. Mein Vorteil war, dass der erste Triathlon dann im Folgejahr tatsächlich im Neckar hier in Heidelberg stattfindet und da schwimmt man mit der Strömung. Das heißt, ich habe mir immer gesagt, egal wie langsam ich schwimme, ich werde schon irgendwann ankommen am Schwimmausstieg, weil es hat ja zumindest so ein bisschen Strömung. Und ja, so habe ich dann meinen ersten Triathlon gestartet.
Ja, aber warte, viel zu schnell. Und zwar, das finde ich sehr sympathisch. Also du bist einfach ins Schwimmbad gegangen und hast einfach mal gemacht. Also hast du einfach gekrault nach Gefühl oder hast du dir irgendwas angeguckt oder hast du mal jemanden gefragt? Oder
also es ist ja meistens so, dass wenn man ins Schwimmbad geht, dann krault da schon irgendjemand mal so rum. Und das habe ich mir natürlich schon angeschaut.
So wie macht er das?
Genau. Und ich wusste, okay, man muss irgendwie halt die Arme so bewegen. Ja. Also so eine grobe Vorstellung. Ich habe es natürlich schon mal gesehen, also wie jemand krault. Und dann in dem Prozess tatsächlich, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich beiß mich da jetzt fest und ich will es jetzt wirklich lernen, habe ich dann schon auch angefangen, mir so YouTube-Videos anzuschauen. Okay. Und da gibt's ja 100.000 Videos, how to swim, Freestyle und so weiter. Und das fand ich schon auch ganz hilfreich, einfach mir da irgendwie Leute anzuschauen, die halt ihren Sport perfekt ausführen, um einfach wirklich so eine bessere Bewegungsvorstellung davon zu bekommen. Und auch nochmal ein weiterer Schlüsselmoment für mich war dann wirklich auch mal von jemandem gefilmt zu werden und mich dann selbst zu sehen. Weil das Körpergefühl, was ich an Land habe, das ins Wasser zu transferieren, ist echt schwer. Weil du hast halt einfach dieses Gefühl von dem anderen Element, was dich so umgibt und Wasserdruck und so weiter. Also mein Gefühl beim Schwimmen drückt mich da häufig. Also es geht in beide Richtungen. Manchmal habe ich ein ganz schlechtes Gefühl und es sieht tatsächlich richtig gut aus und ich bin positiv überrascht dann, wenn ich eine Videoanalyse bekomme. Oder eben es sieht ganz schrecklich aus und ich muss eben da mein Gefühl quasi resetten oder neu programmieren. Und das ist, glaube ich, für mich so ein lebenslanger Prozess, den ich seitdem jetzt dann auch durchleben muss, dass ich quasi immer weiter an dem Schwimmen arbeite. Weil das einfach für mich keine natürliche Fortbewegung ist, sage ich mal. Es gibt ja einfach, ja, wenn jemand als Kind anfängt zu schwimmen, dann ist der da so natürlich in dieser Bewegung in dem Wasser. Das ist für jemanden, also ich war 24, als ich quasi die ersten Versuche gemacht habe. Das ist jetzt für um so eine komplexe Sportart zu lernen, halt einfach wirklich spät. Aber
nicht zu spät, oder?
Die Frage ist halt, was du damit erreichen möchtest, ja. Also jetzt zum Beispiel Profischwimmerin könnte ich niemals werden.
Das habe ich auch nicht mehr vor.
Und die Sache ist die, dass gerade auch im Profi-Triathlon natürlich das Schwimmniveau auch immer höher wird, weil sehr viele Athleten halt einen Schwimmhintergrund haben und dann irgendwann den Switch zum Triathlon machen. Und dadurch ist es mittlerweile wirklich, also fast alle Top-Athleten sind eigentlich Ex-Profi-Schwimmer oder schwimmen auf einem sehr hohen Niveau. Von daher ist es nicht selbstverständlich, dass man, wenn man so als Quereinsteiger, wie ich das war, in so späterem Alter überhaupt erst mit dem Sport anfängt, ja, sich mit den Besten der Welt messen kann. Also Schwimmen ist nach wie vor auch meine schwächste Disziplin. Das wird vermutlich auch bis zum Ende meiner Laufbahn so sein, einfach weil mir da die Jahre und die Schwimmzüge fehlen, die andere eben über ihre Kindheit über absolviert haben. Aber das finde ich eigentlich auch die tolle Herausforderung daran. Also ich weiß, ich muss dafür sehr hart arbeiten und viel Zeit auch investieren und auch ganz eng immer mit dem Schwimmcoach zusammenarbeiten, der halt vor allem ja mich immer meine Technik zerlegt und versucht, mich da eben weiterzubringen. Und das ist aber auch das Schöne. Ich denke, einfach so dieser lebenslange Lernprozess ist was richtig Cooles. Und ich möchte wirklich jeden, der vielleicht einfach mal Lust hat, auch in einem späteren Alter sowas Neues auszuprobieren, ermutigen, das zu tun. Weil das Schöne ist ja, dass unser Hirn, also unser Gehirn, so flexibel ist, dass wir bis ins hohe Alter neue Dinge lernen können und uns häufig nur Dinge davon abhalten, dass wir uns Sachen nicht zutrauen oder Angst davor haben, wie das dann aussieht, dass wir uns blamieren, dass es vielleicht doch nicht klappt. Also diese Angst zu scheitern. Und da bin ich echt sehr froh, dass ich die nicht zugelassen habe, sondern einfach, ich sag mal, mutig genug war auch, ich würde sagen, man kann sich eigentlich gar nicht blamieren, wenn man einfach was sich traut und das ausprobiert. Und es gibt auch gerade bei so kleineren Triathlon-Veranstaltungen so viele Leute, die gar nicht beim ersten Triathlon kraulen, sondern erstmal Brust schwimmen. Das kam mir jetzt zum Beispiel gar nicht so in den Sinn. Ich wollte das schon kraulen, einfach auch aus dem Grund, weil du natürlich bei so einem Triathlon-Start mit sehr vielen Leuten gleichzeitig losschwimmst und dann ist es sehr eng. Und wenn du dann einen Brustbeinschlag machen möchtest, dann kann es halt sein, du trittst rechts und links demjenigen irgendwie schön in den Bauch. Von daher musst du dich dann schon sehr, sehr weit hinten einsortieren, dass du halt dann niemanden verletzt. Von daher wollte ich unbedingt das Kraulen lernen und ich bin froh, dass ich es gelernt habe. Aber wie gesagt, um wirklich da zur Weltspitze zu gehören, ist es echt auch für mich jetzt noch ein langer Weg.
Okay, dann kommen wir mal zu deinem ersten Triathlon. Also du hast trainiert, du bist Rad gefahren, du bist geschwommen, du bist gelaufen und dann irgendwann stand dieser Zeitpunkt, der kam immer näher. Wie ging es dir da? Warst du aufgeregt, warst du ängstlich, warst du selbstsicher?
Also ich habe mich total gefreut, weil das natürlich auch einfach das Event war, wo ich mich jetzt dann fast ein Jahr sozusagen drauf vorbereitet habe. Und es war aber für mich auch wirklich so mit einer der ersten Momente, wo ich mich halt mit sowas wie Wettkampf auseinandergesetzt habe. Also ich wusste eigentlich nicht wirklich, dass ich was Kompetitives in mir habe. Also ich war schon auch ehrgeizig, also jetzt gerade auch beim Klettern gibt es ja dann verschiedene Schwierigkeitsgrade, da wollte ich schon dann auch immer besser werden. Aber so ein direkter Wettkampf, sage ich mal, mit anderen gegen andere, das hatte ich bisher nie. Und davor war ich schon auch natürlich so ein bisschen aufgeregt, gerade dieser Massenstart beim Schwimmen, da habe ich viel von gehört oder es sieht auch immer sehr wild aus und ich wusste einfach nicht, wie kann ich mich da drin behaupten. Mittlerweile nenne ich es eigentlich Nahkampf, also man muss schon so ein bisschen Nahkampf abkönnen bei so einer Startsituation. Und ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ich hatte tatsächlich Bammel vorm Schwimmen, einfach weil ich mich da immer noch nicht sicher gefühlt habe und dann natürlich auch der Transfer, sage ich mal jetzt, aus so einem sicheren Schwimmbecken dann ins Freiwasser, also in dem Fall jetzt im Fluss, wo du auch natürlich den Boden nicht siehst, das ist dunkles Wasser und dann die ganzen anderen Leute um einen herum. Das war schon super aufregend für mich, aber ich habe eigentlich direkt gemerkt, dass ich also so keine Angst habe vor dem Körperkontakt jetzt auch mit anderen oder so, sondern ich fand es eigentlich sogar ganz witzig, dann mich da auch durchzusetzen. Also man muss dann schon auch mal vielleicht sich an der Schulter von einem mal abstoßen, um mal wegzukommen. Manchmal ist man so eingekeilt zwischen anderen und kriegt immer wieder von einem anderen Schwimmer die Hand auf den Kopf oder so. Das nervt dann richtig und dann muss man da schon auch mal vielleicht so ein bisschen schauen, dass man wegkommt. Also das war so das erste Schwimmen. Ich war überrascht, wie schnell es vorbeiging, einfach weil so viel Action damit verbunden war. Und der Moment, als ich aus dem Wasser raus war, das war für mich so ein bisschen Erlösung, weil ich wusste, okay, ich habe für mich eigentlich, sage ich mal, den schlimmsten oder unsichersten Part geschafft. Dann bin ich aufs Rad gestiegen und das war dann echt eigentlich so ein richtig cooler Moment, weil ich hatte keine Ahnung, ob ich jetzt gut oder schlecht bin. Ja, also wie gesagt, ich bin einfach immer für mich halt Rad gefahren. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich da so viele Leute überhole. Und das war einfach so ein tolles Gefühl. Das hat mir so viel Adrenalin auch beschert und Glückshormone. Und dann wusste ich natürlich irgendwie auch so, es gibt so ein paar lokale Triathleten, die irgendwie mal in der Zeitung erwähnt wurden oder so. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann einen von denen sogar eingeholt. Und ich habe gemerkt, der regt sich da tierisch drüber auf, dass ich da jetzt komme. Für Männer ist es ja auch nicht immer leicht, wenn sie dann mal von einer Frau überholt werden. Aber gerade bei so einer bergigen Radstrecke habe ich dann halt gemerkt, dass das echt so mein Ding ist, weil ich sehr leicht war und das natürlich dann berghoch besonders gut funktioniert. Kann man schön den Berg hochklettern. Und während dem Radfahren hatte ich eigentlich schon richtig viel Spaß. das Blöde war, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut bergab fahren konnte. Und ich habe dann gemerkt, dass ich sogar auch in dem Frauenfeld relativ weit vorne liege. Also das wurde mir so von Zuschauern zugerufen. Mhm. Und dann entstehen ja in so Wettkämpfen immer auch so kleine Situationen mit anderen Leuten, dass man immer von den gleichen umgeben ist und irgendwann entstehen dann da so kleine Rivalitäten.
Ja, ja, der eine überholt den anderen, genau. Und bist du wieder überholt und du denkst so, nein, du kriegst mich nicht.
Genau, und da war es halt so, ich wurde immer bergab überholt wieder von so ein paar Mädels und berghoch habe ich sie wieder überholt und es sind zwei Runden und das hat mich dann auch schon so geärgert, dass sie mich da bergab überholen, da habe ich dann schon gewusst, okay, also da muss ich auf jeden Fall mal dran arbeiten und ja, dann kam der Wechsel zum Laufen. Ich war total froh, dass ich keinen Defekt hatte. Also ich muss sagen, von den Platten habe ich doch tatsächlich Angst gehabt, den dann in so einer Rennsituation da alleine zu wechseln. Hat alles gut geklappt. Und dann der Moment, wo ich losgelaufen bin, das weiß ich auch noch, weil jeder, der mal nach einem harten Radfahren läuft, das erste Mal läuft, der wird einen Schock bekommen, wie schwer sich diese Beine anfühlen. Also wie schlecht. Also es ist kein Vergleich zu wie sich Laufen eben sonst anfühlt, sondern erstmal hat man das Gefühl, man hat so zwei Betonklötze und die muss man irgendwie in Bewegung bringen. Und ja, also das war so ja mein erster Schockmoment, dass ich dachte, okay, eigentlich dachte ich ja, ich kann ganz gut laufen, aber oh Gott, das fühlt sich so schlimm an, ich weiß nicht, ob ich es ins Ziel schaffe. Und dann war aber auch die weitere schöne Erfahrung, dass es dann von Kilometer zu Kilometer eigentlich immer besser wurde. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was meine Platzierung war, aber ich war auf jeden Fall vielleicht sogar unter den ersten 5 Frauen. Und die, ja, das Rennen war gar nicht so schlecht besetzt, auch von ja, deutschen Triathletinnen, die eigentlich recht ambitioniert sind. Und das war für mich dann schon total die Überraschung, dass ich da irgendwie ganz gut drin war. Also da habe ich überhaupt nicht dran geglaubt, dass ich da in so etwas gut sein kann. Und mit dem Moment war aber natürlich ja, bei mir einfach das Feuer entfacht. Also ich habe wirklich da Blut geleckt und war einfach total motiviert, das Ganze nochmal zu machen. Also von dem Moment an hatte ich das Gefühl, okay, ich muss noch mehr trainieren und nächstes Jahr will ich wieder starten. Und ich habe nach anderen Wettkämpfen noch geschaut und ja, war so richtig on fire.
Kannst du denn irgendwie beschreiben, was genau dich jetzt beim Triathlon gereizt hat, was jetzt vielleicht das Klettern dir nicht geben konnte?
Also ich muss sagen, das Schöne am Triathlon finde ich wirklich die Abwechslung, die man halt im Training hat, beziehungsweise, dass man vor allem natürlich auch durchs Radfahren und Laufen einfach so schön rumkommt. Also man hat halt dieses Erlebnis in der Natur, man sieht viel, man erschließt sich auch so eben ja die Landschaft um einen herum. Also der Radius, sage ich mal, mein Horizont von dem, wo ich wohne, wurde immer weiter. Also ich habe einfach Flecken für mich entdeckt. Also so diesen bisschen vielleicht so dieser Abenteuercharakter, den man vielleicht beim Klettern in den Bergen auf jeden Fall auch hat. Aber das Problem ist, du brauchst immer einen Partner, der dich sichert. Und die Touren sind sehr zeitaufwendig. Und natürlich habe ich jetzt eben auch in Heidelberg hier nicht die Berge direkt vor der Nase. Das heißt, das Ganze ist einfach ein deutlich zeitaufwendigeres Hobby. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir halt dieser Ausdauersport einfach auch gut tut. Ich habe mich fit gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, ja, das passt irgendwie gut zu meiner Konstitution. Und ja, aber vor allem so eigentlich das, dass man einfach draußen unterwegs ist und auch so dieses Gefühl von Geschwindigkeit. Also gerade auf dem Fahrrad oder auch beim Laufen, wenn man ein gutes Laufgefühl hat oder ein Lauf gut läuft, so dieses Gefühl einfach so zu fliegen. Das, ja, ich denke, davon bin ich einfach ein Stück weit süchtig geworden und konnte davon dann nicht mehr lassen. Am Anfang bin ich tatsächlich quasi zweigleisig gefahren. Also ich habe weiterhin auch den Klettersport betrieben, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwann kommt der Punkt, da musste ich mich entscheiden. Weil gerade wenn du zum Beispiel schwimmen gehst und danach noch klettern möchtest, dann ist einfach auch der Oberkörper schon so vorermüdet. Dann
die Kraft raus,
genau,
ja.
Geht's einfach nicht mehr. Und ja, so habe ich mich dann irgendwann für den Triathlon entschieden.
Okay, also du hast den ersten Wettkampf gemacht, was völlig beflügelt. Wie ging es da für dich weiter?
Ja, eigentlich, dass ich einfach so mein Training, wie ich dachte, dass es irgendwie sinnvoll ist, weiter vor mich hingemacht habe. Dann habe ich tatsächlich irgendwann meinen jetzigen Mann und auch Trainer, den Philipp Seib, kennengelernt. Er hat damals auch Triathlon gemacht und das fand ich natürlich dann ganz spannend und er war auch recht gut. Und ich habe gedacht, cool, vielleicht kann der mir auch ein bisschen was zeigen oder wir können zusammen trainieren. Das heißt, unsere, ich sag mal, ersten Dates waren tatsächlich dann auch eher so sportliche Einheiten. Also er hat mich, glaube ich, zu meinem ersten Treppenlauf überredet. Er hat gesagt, komm, wir gehen mal eine lockere Runde laufen. Und plötzlich stand ich hier in Heidelberg in der Thingstätte. Das ist so ein großes Kolosseum mit so ganz vielen Stufen.
Klingt schon danach.
Genau, dann stand ich da und ich so, was machen wir jetzt hier? Und er so, ja, wir machen jetzt heute Treppenläufe. Und ich wollte mich natürlich von meiner besten Seite ihm präsentieren. Mhm. Aber das war mit das Anstrengendste, was ich bis dato gemacht hatte. Es war furchtbar. Aber ja, also durch ihn habe ich dann wirklich auch eine andere Seite von Training auch kennengelernt. Er hat mir dann auch sehr schnell gespiegelt, dass das, was ich so mache, in seinen Augen völliger Unsinn ist. Also er hat gemeint, er sagte, ich mache viel zu viel. Mhm. Ich trainiere immer nur eine Geschwindigkeit und ich würde häufig zu hart trainieren. Also alles so Sachen, wo ich wirklich mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute, was ich bei vielen Leuten mittlerweile beobachte, das macht man, glaube ich, einfach gerne, dass man eher immer in so einer Grauzone trainiert oder so ein Mischmasch und halt nicht wirklich da Unterschiede macht auch zwischen den Intensitäten. Also zum Beispiel, ich habe keinerlei Intervalle gemacht oder so. Ich habe eigentlich im Endeffekt immer nur nach der Dauermethode trainiert, weil die hat mir Spaß gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es eine Intervallmethode gibt. ich war natürlich damals auch noch jung. Das heißt, mein Körper hat mir auch noch einiges verziehen. Also gerade, ich wusste natürlich auch nicht, wie gestaltet man jetzt B- und S-Entlastung am besten. Mhm. Dann habe ich schon auch so hier und da dann mal die ersten Wehwehchen entwickelt. Gerade wenn man viel läuft, ist das natürlich dann häufig schnell der Fall. Und durch ihn kam ich tatsächlich auch, wurde ich das erste Mal mit meinem Laufstil konfrontiert. Also er war der Erste, der zu mir gesagt hat, sag mal, weißt du eigentlich, wie du läufst? Und ich habe gesagt, nein, ich laufe halt, linker Fuß, rechter Fuß, wie ich laufe. Ja. Ich wusste auch nicht, dass es, sage ich mal, ein richtig und falsch laufen gibt, ja? Oder welche Fehler man überhaupt machen kann. Und zum Beispiel große Fehler habe ich da auch schon beim Schuhwerk gemacht. Ich habe immer gedacht, viel Dämpfung ist super und habe mir da die bestgedämpftesten Schuhe gekauft. Ich hatte auch, glaube ich, mal von Nike irgendeinen mit so Sprungfedern und so. Also ich hatte wilde Sachen mir da gekauft, weil ich es einfach auch nicht besser wusste. Und eigentlich, ja, ich sag mal, mit dem Kennenlernen von Philipp hat für mich so wirklich ein spannender Weg begonnen, weil er auch der Erste war, der wirklich dann mit mir gearbeitet hat. Also er hat gesagt, hey, ich glaube, du kannst dich krass verbessern, wenn wir einfach zum Beispiel mal, ich dir ein bisschen Lauftechnik zeig und vor allem dir mal ein paar andere Laufschuhe zum Ausprobieren gebe. Und dann war ich nicht ganz seiner Meinung, dass ich immer zu hart trainiere, weil ich habe mich eigentlich gut dabei gefühlt. Dann hat er gesagt, hey, ich beweise es dir, wir machen die erste Leistungsdiagnostik und ich zeig's dir schwarz auf weiß, dass du hier immer im GA2, also im sogenannten so, ja, hart, schon hart, aber eben auch noch nicht richtig schnell. Er hat mich dann so ein bisschen herausgefordert, weil er mich immer gefragt hat, ja, dann lass uns jetzt mal richtig schnell machen, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das kann ich dann halt leider doch nicht. Mhm. Also ich konnte immer so dieses ein bisschen hart, aber hab mich halt da auch nicht wirklich weiterentwickelt. Genauso beim Laufen war es so. Ich habe festgestellt, dann natürlich auch durch die ersten Wettkämpfe, dass ich gar nicht schlecht laufe. Also ich konnte wirklich aus dem Stegreif immer so ein Vierer-Tempo laufen. Ich wusste damals halt nicht, was das bedeutet. Also ich hatte da einfach keine Ahnung von. Aber dann habe ich halt festgestellt, okay, so langsam ist es nicht. Vor allem, wenn du das dann noch nach dem Radfahren laufen kannst, ist das schon ganz gut und du überholst sehr viele. Aber halt wirklich viel schneller ging es dann eben auch nicht. Und er hat mir das dann bewiesen mit der Leistungsdiagnostik, dass ich tatsächlich da einfach noch viel Potenzial habe und einfach mein Training viel mehr strukturieren muss. Und damit war dann eigentlich auch, sage ich mal, unsere Trainer-Athleten-Beziehung geboren. Er hat dann angefangen, mir ja erste kleine Trainingspläne auf Zettelchen zu schreiben. Die habe ich dann ganz fleißig abgearbeitet. Und für mich war das wirklich so krass zu sehen, wie schnell ich mich verbessern kann. Ich habe weniger trainiert, ich habe aber halt viel gezielter trainiert, habe dann plötzlich eben auch angefangen, ja eben, wie gesagt, an meiner Lauftechnik zu arbeiten, Intervalle zu trainieren und auch im Schwimmen erstmals dann so Technik-Input zu bekommen. Und dann hatte ich wirklich das Glück, dass das sehr schnell alles voranging und ich echt so das Gefühl hatte, ich habe hier meinen Sport gefunden, also mit den drei Sportarten. Man sagt ja immer, ein Triathlet, der kann nicht so richtig. Aber vielleicht ist es am Ende so, aber gerade diese drei Sachen zusammenzubringen, ist einfach extrem schön, weil man hat also im Wettkampf ein mega tolles Wettkampferlebnis. Es ist halt nicht nur ein Lauf, wobei ich auch da sagen muss, also auch ein Lauf kann reichen, damit man richtig fertig ist oder ein schönes Erlebnis hat. Ist okay. Also das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mal machen würde, einfach auch mal einen schnellen Marathon zu laufen oder mal nur zu laufen. Also gerade wenn ich mal so einen aus Spaß einen Trainingslauf oder Wettkampflauf gemacht habe, ist das für mich ganz komisch, eben nur zu laufen, also mit frischen Beinen loszulaufen, ist ein richtig geiles Gefühl. Ja, aber gerade diese drei Sportarten, die eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen, zusammenzubringen, das ist irgendwie so die Faszination Triathlon. Und das Schöne ist einfach, dass man halt, glaube ich, doch ein viel abwechslungsreicheres Training eben hat, so im Alltag, als jetzt jemand, der nur läuft oder nur Rad fährt. Es gibt immer was anderes, was man machen kann. Oder auch wenn man verletzt ist, Schwimmen zum Beispiel geht sehr häufig, ja fast immer, es sei denn, man hat eine Schulterverletzung. Und ja, so kam das dann, dass ich über die Jahre immer besser wurde. Tatsächlich aber sehr lange gar nicht, also nie damit mit dem Gedanken gespielt habe, das irgendwie mal professionell zu machen. Das war dann eigentlich noch ein weiterer Zufall, der sich ergeben hat.
Ja, da möchten wir gleich zukommen, weil du hast ja Physiotherapeutin gelernt.
Genau.
Das heißt, du hast auch die ganze Zeit noch als Physiotherapeutin gearbeitet oder hast es irgendwann schon ein bisschen zurückgesteckt, nur noch Teilzeit, um noch mehr Platz für den Sport zu haben. Wie ist es bei dir gelaufen?
Genau, also ich habe eigentlich Vollzeit als Physiotherapeutin gearbeitet und habe den Sport als Hobby nebenbei betrieben.
Sehr ambitioniert, ja.
Genau, also wirklich, das war toll, dass ich das erleben konnte, weil ich einfach dadurch auch so viel Respekt für alle Age-Grouper habe, die eben den Sport ambitioniert betreiben oder überhaupt betreiben und trotzdem sich so, ja, ambitionierte Ziele wie ein Ironman zum Beispiel setzen. Kann man auch vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber diskutieren, ob das dann wirklich sinnvoll ist, so für die Gesundheit, gerade immer diese langen Distanzen zu wählen. Aber ja, also ich weiß, wie schwer das ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich glaube, wenn man eben diese Leidenschaft hat und diese große Passion dafür, dann merkt man das eben gar nicht so, dass man ja vielleicht am Ende nur noch arbeitet, trainiert, isst und schläft, weil man einfach damit glücklich ist. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich auf meiner Behandlungsbank dann eines Tages die Wenke Kujala liegen hatte, die damals noch Profi-Triathletin war und aber auch schon Teammanagerin vom Erdinger Alkoholfrei Profiteam. Die haben ein Profiteam für Triathleten. Und ich war natürlich total aufgeregt, da so jemand Hochkarätigen auf der Liege liegen zu haben. Dann habe ich sie behandelt und natürlich sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat sie mich eben auch so ein bisschen gefragt, was ich denn so für Zeiten mache und so weiter. Dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt. Und dann hat sie mich eingeladen, ob wir nicht mal zusammen Radfahren gehen wollen. Das haben wir dann auch gemacht. War für mich natürlich ein totales Highlight. Ja, und ich war natürlich auch extrem motiviert, da zu zeigen, dass ich Radfahren kann. Und das endete dann eigentlich darin, dass sie beeindruckt war von der Art und Weise von der Performance, dass sie mich gefragt hat, ob ich es mir vorstellen könnte, in das sogenannte Erdinger Perspektivteam zu kommen. Das ist quasi so das Junior-Team unter dem Profiteam, wo sie eben, ja, ich sag mal, Talenten die Chance geben möchten, sich zu beweisen, um dann vielleicht eben den Schritt ins Profitum zu machen. Und das war eigentlich so der Moment für mich, wo ich erstmals dann damit konfrontiert war, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das wirklich jetzt ambitionierter betreiben möchte oder tatsächlich professionell. Und ich habe mir dann gedacht, warum nicht? Mir macht es so viel Spaß, ich habe nichts zu verlieren. Dann ergreife ich diese Chance. Und dann bin ich in dieses Perspektivteam gekommen, hatte dann dort auch erstmals dann Kontakt auch zu den Athleten, die im Profiteam war, wurde dann mitgenommen in mein erstes Trainingslager auf die Kanarischen Inseln. Und ich weiß noch, ich hatte davor so Panik, weil ich bis dato dann auch noch beim Schwimmen keine Rollwende konnte. Also ich habe immer quasi so eine hohe Wende gemacht. Und ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich damit so Profis ins Trainingslager fahre und ich kann keine Rollwende. Das war mir so peinlich. Und ich weiß noch, ich habe wirklich so einen SOS-Notfall-Emergency-Trainingstag mit Philipp gemacht, wo ich gedacht habe, ich höre jetzt nicht auf, hier aus dem Schwimmbecken zu gehen, bevor ich diese Rollwende kann. Und tatsächlich ist es mir dann irgendwann gelungen, mich da zu überwinden, sodass ich dann auch im ersten Trainingslager eine Rollwende machen konnte. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand aufgefallen ist überhaupt, was ich da gemacht habe. ja, aber auf jeden Fall, diese Profis dort zu sehen bei ihrer Arbeit, bei ihrem Training, das hat mich dann schon ja richtig angefixt. Also ich habe gemerkt, so wow, das ist ein richtig toller Lifestyle und die Leistung natürlich auch, die sie bringen und über was die sich so unterhalten und Gedanken machen über ihr Material und so weiter. Das war für mich eine komplett neue Welt. und die ich aber total spannend fand und wo ich gemerkt habe, dass ich da auch Lust drauf habe, das auszuprobieren. Und im Endeffekt habe ich weiterhin als Physiotherapeutin gearbeitet, habe aber dann auch schon eine Profilizenz gezogen, einfach um auch in dem Anti-Doping-Testpool mit drin zu sein. Das heißt, ich bin eigentlich sehr früh schon mit einer Profilizenz gestartet, obwohl ich wirklich gar nichts mit einem Profi zu tun hatte. Also ich war sehr amateurmäßig unterwegs, durfte mich dann aber in den Rennen eben tatsächlich im Profifeld mit den Profis messen. Und dann habe ich irgendwann auch meine erste Mitteldistanz gemacht und bin dann dort fünfte Profifrau geworden, was auch auf jeden Fall ja ein tolles Ergebnis war. Und
klar,
ja, auch so ein Stück weit eben jetzt den Teammanagern gezeigt hat, dass ich da tatsächlich vielleicht Potenzial auch auf den längeren Distanzen habe, weil das natürlich auch das war, was für Sponsoren interessant ist. Also Ironman 73, Ironman, das ist das,
die
was natürlich,
Sachen.
Genau, die langen Sachen. Und ja, ich war 3 Jahre in dem Perspektivteam, habe dann mehrere Mitteldistanzrennen auch gemacht und weiterhin auch so ein bisschen olympische Distanzen, einfach um ja auch weiter an meiner Geschwindigkeit zu arbeiten, die weiterzuentwickeln, weil Philipp und mir es einfach von Anfang an sehr wichtig war, mich eben immer Stück für Stück weiterzuentwickeln und nicht irgendwie zu früh zum Beispiel den Schritt auf die Ironman-Distanz zu machen, weil natürlich immer so ein Training für so lange Strecken auch immer ein Stück weit eine Einbuße von Speed und so Frischheit ist. Ja? Und genau, nach den 3 Jahren hatte ich tatsächlich dann so viele Erfolge bereits einfahren können, dass ich quasi den nächsten Schritt gehen konnte und in das Profiteam gekommen bin. Und das war dann für mich auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr beides machen, also nicht mehr arbeiten und jetzt Profi-Triathlon betreiben, weil ich natürlich einfach auch gemerkt habe, dass es einmal natürlich mir Trainingszeit fehlt, wenn ich wirklich mich weiterentwickeln möchte, aber vor allem auch Zeit zum Erholen. Und ja, dann habe ich schon für mich damals einen mutigen Schritt gemacht und gesagt, okay, auch wenn ich vielleicht jetzt von Sponsoren noch nicht so dastehe, dass ich jetzt extrem viel Geld verdiene, aber ich wusste, ich sag mal so, meine Grundbedürfnisse oder auch Miete und so weiter, Rechnungen, die ich zahlen muss, die sind einigermaßen gesichert, auch wenn ich jetzt nicht extrem erfolgreich wäre in Rennen und vielleicht nicht so viel Preisgeld verdiene. Und ja, habe dann gesagt, okay, ich probiere das, ich gehe den Schritt. Und zum Glück lief es dann auch sehr gut und ich konnte ja weiter meine Leistung verbessern.
Wie hat dein Umfeld reagiert, muss ich mal kurz fragen. Also es ist ja immer so, dieses man spricht ja mit Freunden, mit der Familie drüber. Ich glaube, Philipp brauche ich mir gar nicht fragen, welche Antwort er gegeben hat. Wahrscheinlich mach. Wie haben die Leute dann so reagiert?
Ja, ich glaube, also wie gesagt, anfangs habe ich es gesagt, meine Eltern, für die war das so ein bisschen unglaublich, dass ihre Tochter das jetzt macht. Aber ich habe immer extrem Support erfahren von ihnen. Also natürlich, die fanden das faszinierend und haben mich immer unterstützt, dann auch natürlich zu Rennen begleitet. Und Philipp hat mich natürlich, mit dem habe ich natürlich auch die Entscheidungsfindung zusammen gemacht. Er hat mich darin bestärkt, dass er glaubt, dass ich eben das Potenzial habe, das auch schaffen zu können. Und mich auch natürlich unterstützt jetzt gerade, was dann Sponsorensuche und so weiter angeht. Da ist immer schön, wenn man das nicht komplett alleine machen muss, gerade im Anfangsstadium, wo man natürlich auch noch überhaupt keine Ahnung hat, was der eigene Wert ist, was man da fordern kann, was man dem Sponsor liefern kann und wie das ganze Business überhaupt läuft. Von daher, es war wirklich einfach, glaube ich, auch ganz viel Try and Error. Also ich habe wirklich einfach probiert, habe das Gefühl, ich habe so viel über mich selbst gelernt, auch Selbstbewusstsein aufgebaut und gerade auch ja ganz viele so erste Gespräche mit Sponsoren und anderen Athleten und so, da ja habe ich einfach so viel gelernt und bin, glaube ich, so viel stärker und gewachsen durch diesen ganzen Prozess, dass es echt, also auch rückblickend, einfach der absolut richtige Schritt war, auch für mich als Mensch. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ich könnte in verschiedensten Bereichen ein Business hochziehen, weil ich einfach jetzt nicht nur eben natürlich viel trainiere, sondern ich bin ja selbstständig als Profisportlerin und das ist natürlich viel mehr Arbeit als jetzt das reine Training und die Wettkämpfe, sondern im Endeffekt ist es wie ein kleines Geschäft haben sozusagen.
Ja, du bist quasi deine eigene Mini-Agentur.
Genau.
Ne? Mit PR, Marketing,
richtig.
Alles.
Und ich meine, du weißt es auch, mittlerweile gehört Social Media dazu. Es kommen so viele Sachen dazu, bürokratisch, um die man sich auch kümmern muss. Von daher ist es tatsächlich am Ende eben auch ein Vollzeitjob. Und ja, ich bin jetzt eben, ich glaube, seit 2016 Vollprofi und darf mich komplett auf meinen Sport fokussieren. Hab mittlerweile dann auch den Schritt auf die Ironman-Distanz gewagt. Mhm. Und das lief tatsächlich auch direkt sehr, sehr gut. Habe ich in 2018 war es jetzt schon, ist tatsächlich jetzt schon auch ein Weilchen her, genau, direkt meinen ersten Ironman gewonnen und da auch einen neuen deutschen Rekord aufgestellt und so. Also es war gleich ein Rennen, was auch von der Zeit halt richtig gut war. Und das war auch sowas, das hat für mich mir sehr, sehr viel bedeutet, weil ich nie dachte, dass ich auf diesen langen Distanzen gut sein kann. Und das tatsächlich dann so bestätigt zu sehen, das ist auch sowas, was wirklich nochmal ganz viel in einem freisetzt an Vertrauen und Glauben so auch in den eigenen Körper und an die Leistungsfähigkeit. Jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, der weiß, dass das wirklich auch natürlich eine große mentale Herausforderung ist, einfach diese Distanz überhaupt zu bewältigen. Mhm. Dann kommt natürlich als Profi immer noch dazu, dass man das möglichst schnell machen möchte oder muss, wenn man eben damit Geld verdienen möchte. Und ja, also jetzt würde ich sagen, bin ich mittlerweile ganz gut angekommen auf, also Mitteldistanz würde ich sagen, bin ich schon sehr erfahren. Und auf der Ironman-Distanz habe ich bisher erst zwei Rennen gemacht. Also einmal meinen ersten Ironman, das war der Ironman Barcelona. Und dann habe ich mich damit für den Ironman Hawaii qualifiziert, was natürlich auch ein großer Traum ist und war, den einfach mal zu machen. Das konnte ich mir jetzt dann 2019, als er das letzte Mal jetzt stattgefunden hat, diesen Traum erfüllen. War auch ein wahnsinniges Erlebnis. Und ja, ich hoffe natürlich.
Du bist Vierte geworden, ne? Das habe ich jetzt nicht notiert.
Genau, bin Vierte geworden. Vielleicht auch gerade, weil es ein Lauf-Podcast hier ist, eine interessante Info. Also ich hatte 2019 leider eine Verletzung. Ja. Da hatte ich eine Fraktur in der Fibula, also im Wadenbein. Mhm. Und ich bin von Mai bis Oktober, wo der Ironman stattfindet, insgesamt nur 250 Kilometer gelaufen.
Insgesamt?
Genau. Das machen ja viele, sage ich mal, in zwei Wochen oder manche Läufer. Also im Profibereich zumindest.
Okay, und im Profibereich.
Die Profiläufer laufen das ja, glaube ich, in der Woche. Ja. Also ich hatte da wirklich eine sehr schwere Marathonvorbereitung. Man muss ja im Ironman am Ende einen Marathon vorlaufen. Und ich wusste, das kann auch sein, dass das eben nicht klappt, dass ich in dem Rennen auch gehen muss, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, weil ich natürlich auch keine langen Läufe im Vorfeld machen konnte. Das war wirklich so eine ganz komische Vorbereitung der anderen Art. Aber ich habe das dann eigentlich ganz gut geschafft tatsächlich. Und mir das tatsächlich in diesem Rennen nochmals unter Beweis zu stellen, dass man wirklich auch Unmögliches möglich machen kann. Und ich wollte zwar, ich habe mir mal, beim ersten Ironman bin ich sehr gut gelaufen. Da hatte ich, glaube ich, eine Marathonzeit von 2:52 am Ende. Das war also mit einer der schnellsten Zeiten, die
Krass, und davor bist du noch geschwommen und Rad gefahren.
Genau, ja, okay. 3,8 Kilometer geschwommen und 180 Rad gefahren. Und es lief halt so gut. Also es war echt richtig ein tolles Erlebnis. Ich glaube, ich habe da einfach auch sehr viel richtig gemacht. Ich hatte eine genaue Ernährungsstrategie, was beim Ironman einfach essentiell ist. Mhm. Und bin auch ganz gut da drin, mich selbst bei Laune zu halten, also so im Selbstgespräch. Und ich glaube, das ist eben gerade entscheidend auch für diese langen Distanzen. Und in Hawaii
Was redest du denn da mit dir? Also wenn du so viele Stunden unterwegs bist?
Also im Rennen ist es tatsächlich so, da ist man ja sehr fokussiert. Also beim Radfahren vor allem auch zum Beispiel auf die Wattwerte. Also ich habe dann ja ein Tacho und versuche da möglichst eine gute Leistung zu fahren. Und tatsächlich auch bin ich immer sehr viel beschäftigt mit meiner Aero-Position, also der Radposition, dass die möglichst aerodynamisch ist. Das heißt, viel Zeit verbringe ich auch einfach damit, auf mein Tacho zu schauen, mir auf die Nummer zu schauen, die da steht und zu versuchen, meinen Kopf so einzuziehen, dass ich möglichst windschnittig bin. Und ich würde mal sagen, wenn es richtig gut läuft, dann denkst du gar nicht viel, sondern dann bist du einfach so
im Tunnel, ne?
Genau, im Tunnel und so mit dieser Leistung beschäftigt, dass du dich gar nicht so viel unterhalten musst. Was natürlich blöd ist, wenn es irgendwie hart wird oder wehtut oder irgendwas passiert und du dann anfängst, vielleicht so eine Art negatives Selbstgespräch zu starten. Und dafür muss man sich echt, glaube ich, Strategien zurechtlegen oder Gedanken, an die man dann stattdessen denken kann. Ich glaube, eine ganz entscheidende Sache ist, dass man wirklich im Vorfeld auch für sich geklärt hat, warum man das Ganze macht und was einen antreibt. Und ich habe einfach so eine große Freude an diesem Wettkampf auch und habe im Rennen immer so das Gefühl, es geht um Leben und Tod und ich muss schnellstmöglich die Ziellinie erreichen. Also das ist so ein bisschen das, was ich mir sag.
Yeah,
und dadurch komme ich aber auch in so einen Zustand, wo ich halt wirklich einfach nur an diese Ziellinie auch denke und da so schnell wie möglich hin möchte. Und ja, ansonsten einfach auch viel, dass ich drüber nachdenke, zum Beispiel an die ganze Arbeit, die ich jetzt reingesteckt habe und das jetzt der Moment ist, wo ich mich belohnen kann für die ganzen Trainingsmonate, vielleicht auch Entbehrungen. Ja, einfach Sachen, auf die man eben als Athlet verzichtet auch vielleicht. Und genau, also ich glaube, sich das immer so schön zu reden, jetzt ist der Moment, wo du dich belohnen kannst, das ist ganz wichtig. Und darauf habe ich hingearbeitet. Und das hilft mir zumindest immer sehr. Oder jetzt also in den Rennen, die ich gemacht habe. Und führt dann natürlich auch dazu, dass man im Idealfall die Ziellinie schnellstmöglich erreicht.
Okay, dann nimm es noch mal kurz mit nach Hawaii. Also es ist ja so für viele Triathleten das Lebensziel. Und du bist da in dem Rennen. Wie war es für dich?
Ja, ich hatte Wahnsinnsrespekt vor dem Rennen. Einfach, weil ich natürlich primär auch nur die Bilder aus dem Fernsehen kannte, wo es einfach so heiß aussieht. Und ich natürlich auch mittlerweile viele Athleten kannte dann auch davor dem Rennen. Ich wusste natürlich, bin schon gegen viele auf der Mitteldistanz gestartet und wusste, wie stark die sind. Und dann wusste ich aber auch, dass man dann Bilder von denen sieht, wie die quasi fast nicht mehr rennen können, sondern dass sie sich da irgendwo durch die Lava schleppen. Und ich habe mir immer gedacht, was ist da, was passiert da mit denen, dass die alle so gebrochen werden sozusagen.
Okay.
Und ich hatte schon echt richtig ein Stück weit auch Bammel davor, weil ich einfach nicht wusste, wie reagiert mein Körper auf diese Hitze. Und natürlich auch einmal auf das Feld, auf das ich da treffe. Also ich bin noch nie gegen so viele starke Athletinnen gestartet. Ich wusste natürlich überhaupt auch nicht, wie kann ich mich da behaupten. Und ja, ich hatte im Vorfeld auf das Rennen 3 Wochen ein Vorbereitungstrainingslager auf Maui, also der Nachbarinsel, weil wir natürlich gesagt haben, okay, ich muss mich zum einen an die Zeitverschiebung gewöhnen und dann natürlich aber auch an das spezielle Klima. Also für jeden, der da noch nie war, es ist einfach wirklich halt so schwül. Das ist, denke ich, das Schlimmste, die Luftfeuchtigkeit. Und die Temperaturen sind halt so zwischen 30, 35, vielleicht mal 40 Grad. Aber häufig sind die Temperaturen so von der Nummer gar nicht so hoch. Aber durch diese Luftfeuchtigkeit hat man einfach das Gefühl, dass man irgendwie nicht atmen kann oder auch sich nicht kühlen kann. Und am schlimmsten war eigentlich der Moment, wo ich aus dem Flieger gestiegen bin und so dachte, oh Gott, man läuft in so eine Wand und stellt sich einfach nur vor, wie soll ich jetzt hier Höchstleistung bringen? Und auch die ersten Trainingseinheiten waren dann wirklich furchtbar. Die Herzfrequenz war viel höher. Man hat das Gefühl, man muss einfach literweise trinken. Und also in den ersten, sage ich mal, Tagen habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich brauche da gar nicht an den Start gehen. Ich schaffe das nicht. Also mein Körper, der kann das irgendwie nicht. Und dann war es aber schön zu sehen, wir sind einfach ruhig geblieben, haben auch erstmal ruhig trainiert, um uns wirklich daran zu gewöhnen, dass es von Tag zu Tag besser wurde und ich auch immer mehr dann an die Leistungsbereiche rankam, die ich auch jetzt, sage ich mal, von zu Hause kannte. Und wir uns natürlich auch viel Gedanken gemacht haben über die richtige Hydrierung, vor allem, also dass ich genug trinke und wie die Verpflegung dann auch in der Hitze aussieht. Und ja, dann hatte ich da eigentlich ein gutes 3-wöchiges Trainingslager, bevor es dann nach Kona, also auf Big Island ging, nach Kona, wo der Ironman dann stattfindet. Und ja, Kona ist eigentlich ein ganz kleines Dorf, aber in dieser Ironman-Rennwoche, da wuselt es da halt von Triathleten. Und es ist schon extrem, was man dort sieht. Also es ist ein Schaulaufen, jeder natürlich auch Hobbyathlet, der sich dafür qualifiziert hat, ist natürlich auch so stolz darauf, dort zu sein. Also man sieht eigentlich nur durchtrainierte, braungebrannte Körper, die da alle irgendwie sich präsentieren.
Nice.
Genau, also sehr empfehlenswert für Frau, die ihren Mann begleiten möchte oder andersrum.
Nur die keinen haben.
Genau. Und ja, ich kam mir da wirklich fast schon so ein bisschen, ich habe gedacht, so Gott, die sehen alle echt 100-mal durchtrainierter aus als ich. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber ich habe zum Glück einfach auch so ein bisschen, sage ich mal, so eine Routine für eine Wettkampfwoche. Das heißt, Trainingseinheiten, die ich absolviere, Mahlzeiten, die ich esse. Dann kamen noch so ein paar Termine dazu, die mich auch so ein bisschen abgelenkt haben. Und ich habe einfach versucht, mich da auf mich zu fokussieren und vor allem auch zu freuen, auf diese Chance, dort starten zu können. Einfach weil einfach nicht jeder dort starten kann. Ja, es ist was Besonderes, dort an den Start zu gehen. Und die Insel hat schon eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Einfach, es ist wunderschön. Der Ozean ist wunderschön. Du triffst auf Delfine, auf Schildkröten. Es ist fast so ein bisschen unwirklich, dass man dort dann sportlich zumindest den härtesten Tag des Jahres erlebt, weil es einfach so schön ist und eigentlich eher zum Urlaub machen einlädt, als jetzt zum Sport treiben. Das Rennen kam dann recht schnell nah. Wie gesagt, ich hatte tatsächlich riesen Respekt, also natürlich vor dem Rennen insgesamt, aber vor allem auch dann vor dem abschließenden Marathon, weil ich diese schlechte Vorbereitung nur hatte. Schwimmen war echt auch schon ein Wahnsinnserlebnis, wie gesagt, weil du halt echt dich drauf konzentrieren musst, dass du da Vollgas gibst und dich nicht ablenken lässt von irgendwelchen wunderschönen, bunten Fischen.
Oh, ein Delfin.
Ja, genau. Der kam leider nicht vorbei und ich konnte mich nicht an ihm festhalten. Ja, aber das Schwimmen im offenen Meer ist natürlich schon auch immer eine Herausforderung. Mhm. Und über die 3,8 Kilometer habe ich das eben auch erst einmal zuvor gemacht. Also das war schon für mich herausfordernd. Und ich würde auch sagen, ich hatte da nicht das beste Schwimmen meines Lebens. Aber es ist dann irgendwann vorbei gewesen und ich konnte auf mein Fahrrad steigen. Da war ich auf jeden Fall zuversichtlicher, weil ich viel Training das ganze Jahr über, einfach weil ich nicht so viel laufen konnte, vor allem dann auch auf dem Rad absolviert habe. Und auf dem Rad konnte ich mich tatsächlich dann auch kontinuierlich nach vorne arbeiten, sodass ich dann auch meinen Schwimmrückstand gut machen konnte. Beim Radfahren ist es halt dort einfach extrem, weil man wirklich auf dem Highway Rad fährt. Also da sind 4 Spuren. Links und rechts ist die Lava und die Sonne brutzelt von oben runter. Mhm. Und man hat dazu halt häufig auch noch wirklich so sogenannte Mumuku-Winde. Also das sind wie so Crosswinde, die halt durch diese Lava so durchpfeifen. Das heißt, es kann sein, der kommt einmal von rechts, irgendwie einen Kilometer später von links. Und man muss wirklich auch teilweise sein Rad gut festhalten, dass man da nicht runterfliegt. Genau, das waren so ein bisschen so die Herausforderungen beim Radfahren. Dazu auch sich ständig zu kühlen. Also alle 8 Kilometer kommt eine Verpflegungsstation, wo man dann eigentlich auch nach einer Wasserflasche greifen sollte, um zu trinken oder auch sich den Anzug nass zu machen, um da einfach sich von Anfang an im Rennen eben auch die Körpertemperatur runterzukühlen. Und das ist tatsächlich dann da auch richtig ausschlaggebend, um dann noch eine gute Laufleistung zu haben. Also mein Rennverlauf war so, dass ich dann tatsächlich so die Spitzengruppe einholen konnte. Nur eine Athletin war noch vorne weg, die halt eine sehr gute Schwimmerin ist. Die hat sich da einen riesen Vorsprung rausgeholt. Und dann ging es auf die Laufstrecke und das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich dann mit Athletinnen losgelaufen bin, wo ich halt wusste, okay, wenn ich jetzt eigentlich meine normale Vorbereitung gehabt hätte, dann wäre ich den wahrscheinlich locker weggelaufen. Und so musste ich die halt ziehen lassen, weil ich halt mit Philipp vorher besprochen habe, was ich ungefähr für ein Tempo laufen kann mit dieser schlechten Vorbereitung. Und ich habe dann auch wirklich versucht, mich halt dran zu halten, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann kommt halt wahrscheinlich wirklich der Knall irgendwann. Und die Laufstrecke ist halt eine Runde. Also man läuft halt auch dann am Ende richtig lang auf diesem Highway raus und man hat das Gefühl, man steht einfach, weil es einfach so weit ist und man so weit auch in die Ferne gucken kann und man sieht eigentlich alles nur noch flimmern vor der Hitze. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt dann irgendwo ganz weit hinten am Wendepunkt bin, dann ist es auch ein sehr weiter Weg zurück, wenn ich jetzt dann nur noch gehen kann. Insofern habe ich mich dann den Rennplan gehalten, auch wenn es mir echt schwer gefallen ist, weil eigentlich Laufen halt schon meine Stärke ist und ich da gerne mehr Gas gegeben hätte. Nichtsdestotrotz konnte ich auf den 4. Platz vorlaufen. Und es ist für mich auch nach wie vor so ein bisschen ein Wunder. Ich habe eigentlich das ganze Rennen da über damit gerechnet, dass mich halt jetzt noch von hinten irgendeine andere Läuferin überholt, weil ich auch wusste, dass das starke Läuferinnen sind, die noch hinter mir waren. Und ich habe mir einfach immer gesagt, hey, solange du auf dem 4. Platz bist, du gibst jetzt alles, weil das ist deine erste Weltmeisterschaftsteilnahme hier und ein 4. Platz ist Wahnsinn für das vor allem, was ich eben wusste, wie meine Vorbereitung war. Ja. Und so habe ich mich da durchgekämpft. Ich muss sagen, es wurde echt hart und ich habe auch gar nicht so viele Erinnerungen an diese Laufstrecke. Also jetzt im Nachhinein kann ich dir gar nicht genau sagen, was ich da alles so erlebt habe. Ich weiß nur, dass es wahnsinnig heiß war und ich immer mir nur gesagt habe, einen Schritt vor den anderen. Es war so ein bisschen, tat mir leid, weil meine Supporter, es war zeitweise kurz mal knapp auf den 3. Platz und die haben mir immer noch so mich so angefeuert und ich wusste, die hoffen, dass ich noch auf den 3. Platz vorlaufe, aber ich für mich wusste einfach, ich agiere hier gerade an dem absoluten Limit von dem, was ich da in dem Moment halt gerade leisten kann. Von daher war ich unglaublich dankbar, dass ich diese erste Erfahrung dort halt machen konnte. Aber natürlich ist ein vierter Platz auch immer so ein bisschen undankbar. Und
ja, es ist immer knapp am Platz vorbei.
Genau. Und es ist halt zum Beispiel so, dass die ersten drei immer automatisch für das nächste Jahr qualifiziert sind. Mhm. Und ich muss halt jetzt mich wieder komplett neu qualifizieren und das heißt ein Ironman-Rennen gewinnen, was natürlich auch nicht immer ganz einfach ist. Vor allem jetzt in der Corona-Situation gibt's einfach nicht viele Rennen. Das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, vor der ich gerade stehe. Aber ja, dieses Rennen zu schaffen, wo ich vorher dachte, es sind unmögliche Bedingungen und das härteste Rennen der Welt für mich, war schon ein richtig tolles Gefühl und eine ganz tiefe Befriedigung auch. Und hat mich aber tatsächlich, also vor allem jetzt auch natürlich der vierte Platz und diese unperfekte Vorbereitung sehr hungrig gemacht, dort wieder hinzukommen, weil ich halt ganz tief in mir drin das Gefühl habe, das geht auf jeden Fall besser. Also sowohl beim Schwimmen, beim Radfahren als auch beim Laufen. Und deswegen kann ich es kaum erwarten, dort meine zweite Chance irgendwann zu bekommen. Und ja, hoffe natürlich, dass ich dann da vielleicht das Treppchen noch ein bisschen weiter hochklettern kann.
Ich bin fest davon überzeugt, weil du erzählst jetzt gerade diese ganzen Geschichten. Ich sehe ja zum Glück dich auch mit so einer Begeisterung in deinem Gesicht, mit so einer Begeisterung in deinen Augen. Ich bin da fest von überzeugt, dass Hawaii dich wiedersehen wird und nicht nur zum Urlaub machen.
Vielleicht kommst du ja dann mit.
zum Anfeuern. Zum genau. Anfeuern. Ich bin ein großartiger Cheerleader, aber ich glaube, mitmachen werde ich da nicht. Was ist denn jetzt so der Wettkampf, den du noch unbedingt machen möchtest, abgesehen von Hawaii? Gibt es noch einen, von dem du so richtig träumst?
Definitiv. Also es gibt wahnsinnig schöne Triathlon-Rennen, glaube ich. Und ich habe schon, ich würde sagen, so eine Bucketlist von Rennen, die ich gerne mal machen würde. Natürlich in Deutschland haben wir den Ironman Frankfurt und die Challenge Rot. Das sind zwei Rennen, die ich auf jeden Fall machen möchte und natürlich auch mein Wettkämpferherz davon träumt, die vielleicht mal zu gewinnen. Und dann gibt's aber auch noch so ganz andere Rennen, wie zum Beispiel ein Alpe d'Huez Triathlon. Da musst du extrem viele Höhenmeter zurücklegen. Das ist auch was, was ich sehr, sehr gerne mal machen würde. Dann auch zum Beispiel in Neuseeland gibt's Langdistanzrennen oder Rennen, die einfach in so wunderschöner Natur stattfinden, wo ich einfach auch glaube, dass man einfach so diesen Aspekt Reisen und Wettkämpfe machen auch so toll miteinander verbinden kann, um einfach auch noch die Welt weiter zu entdecken. Und die Liste ist lang, aber vor allem auch diese Rennen in Deutschland, wo ich jetzt bisher noch nicht am Start war, die stehen auf jeden Fall auch ganz weit oben auf der Liste.
Da wirst du auch noch hinkommen.
Liebe Laura. Die sind zumindest leichter zu erreichen.
Ja, mal gucken.
Mit dem Fahrrad dann, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren.
Wer ist mit dem Fahrrad hin? Finde ich sehr gut. Mach da bitte eine Insta-Story raus, wie du mit dem Fahrrad zu den Wettkämpfen fährst. Ich danke dir vielmals, dass du uns mitgenommen hast durch diesen schnellen Ritt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch ganz, ganz viel von dir hören werden und lesen und sehen. Wir verlinken natürlich deinen Instagram-Kanal in den Shownotes. Da kann man auch noch mal alles schön sehen und sehen, was du sonst noch so machst. Weil du hast noch ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt leider nicht mehr ansprechen können. Aber vielleicht hören wir uns ja noch mal.
Ja, sehr gerne.
Und ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, vielen Dank an dich und vielen Dank natürlich an alle Zuhörer, die es bis zum Ende geschafft haben, uns zuzuhören. Ciao, ciao.
Das war das Gespräch mit Laura Philipp. Mit ihrem Mann und Trainer Philipp Seib haben wir auch schon gesprochen. Er gibt uns Tipps, wie wir recht simpel, aber sehr effektiv unseren Laufstil verbessern können. Schaut mal in den Shownotes. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Mein Name ist Aileen aus dem Team Achilles Running und ich sage noch, keep on running. Bis dahin, tschüss.